Hi, ich bin Tabea und gerade triffst du mich in meinem Podcast. Der Ort, an dem wir beste Freundinnen mit unserem Körper sind. Be my Body Buddy. Hi, Buddies. Kennt ihr diese Menschen, die ihr seht und dann so denkt, oh mein Gott, irgendwie wird's im Raum gerade ein bisschen heller? Ich hatte diesen Moment, als ich vor ein paar Monaten ein Reel von Lina in meiner Explore-Page gesehen habe. Und auch wenn sie über ein sehr bewegendes Thema gesprochen hat, ging von ihr so viel Positivität und so ein Strahlen aus, dass es wirklich um mich herum ein bisschen heller wurde. Und mit dieser grundauf positiven Stimmung dreht sie auch einige Reels und irgendwann dachte ich, oh mein Gott, ich schreibe sie jetzt an. Ich springe über meinen Schatten in ihr Strahlen rein und frage sie einfach mal, ob sie Bock auf eine Podcast-Folge hat. Und dann kam innerhalb 5 Minuten, also es hat nicht lange gedauert, die coolste Sprachnachricht mit auch diesem, oh Gott, mit so einer Energie und sofort einer Zusage. Und jetzt sitzen wir hier zusammen. Dazwischen, wir können das beide einmal kurz sagen, Grüße an Franzi, ist das deine Schwester?
Grüße an Franzi.
Es kam dann nämlich raus, dass
du mit meiner Schwester auf dem Festival feiern warst.
Ja, genau. Und ich war so, oh mein Gott, was für ein Zufall. Es soll so sein.
Es soll so sein, ja. Ich bin auch der Meinung.
Lina ist wirklich ein Energiebündel und Sonnenschein. Und man würde eigentlich nie vermuten, dass sie an einer chronischen Erkrankung leidet. Lina hat Multiple Sklerose, MS, eine unheilbare Autoimmunerkrankung, bei der das körpereigene Immunsystem fälschlicherweise die schützende Myelinschicht der Nervenfasern im zentralen Nervensystem, also in Gehirn und Rückenmark, angreift. Durch diesen Angriff entstehen Entzündungen, die das Nervengewebe schädigen und sogenannte Läsionen verursachen, also Narben oder Veränderungen im Gewebe. Diese Läsionen behindern die Weiterleitung von Nervenimpulsen und können ganz unterschiedliche Symptome auslösen. Etwa Probleme beim Sehen, Taubheitsgefühle, Muskelkrämpfe oder Koordinationsstörungen. In Deutschland sind derzeit rund 250.000 Menschen von MS betroffen. Und heute spreche ich mit Lina darüber, wie sie mit dieser Erkrankung lebt und es schafft, trotzdem, oder was heißt trotzdem, einfach so grundauf positiv zu sein. Oh mein Gott. Zuvor starten wir jedoch nicht wie sonst mit meinen Buddy Notes, sondern wir nutzen die Buddy Notes heute einfach mal zusammen, um sehr optimistisch in diese Folge zu starten.
Wer mich von Instagram kennt, weiß, dass ich meine Gedanken in meinen iPhone Notes festhalte. Als Gedicht, einfachen Satz, Kurzgeschichte oder easy Emoji-Kombi. Und deswegen starten wir jetzt genau so. Mit meinen Buddy Notes.
Optimismus, also die Tendenz daran zu glauben, dass alles gut wird, finde ich eine ganz schön schöne Eigenschaft. Ich bewundere die Menschen, die mit einer positiven Grundeinstellung und hoffnungsvollen Neugier durchs Leben gehen. Wurden sie so geboren? Vielleicht. Manche Menschen haben von Natur aus tatsächlich ein Gehirn, das Belohnung und positive Reize stärker wahrnimmt. Andere Menschen haben ihr optimistisches Mindset durch Erziehung, Erfahrung und kulturelle Faktoren bekommen. Und dann gibt es auch noch Menschen, die ihren Optimismus aktiv trainieren. In uns allen steckt der Steinzeit-Sicherheitsmodus. Er bewirkt, dass wir negative Dinge stärker abspeichern. Den Modus hat die Menschheit gebraucht, um es bis heute überhaupt durchzuhalten und nicht am Säbelzahntiger zu enden. Denn hätten wir damals vergessen, hinter welchem Busch die Gefahr lauert, also dieser negative Impuls, würden wir heute nicht in Podcasts darüber sprechen. Negatives bleibt automatisch hängen. Wir müssen also Positives aktiv verstärken, damit es dieselbe Speicherpriorität bekommt. Und ich finde, das sollten wir jetzt direkt mal zusammen machen. Also ob ihr jetzt gerade spazieren seid, im Auto sitzt, putzt oder was auch immer tut, entscheidet euch, was gerade möglich ist. Bequem hinsetzen, kurz pausieren, vielleicht sogar die Augen schließen, das bitte nicht beim Autofahren oder einfach so bleiben, wie ihr gerade seid und mitmachen. Atmet tief ein und aus. Spürt mit der Einatmung, wie Luft in euren Körper fließt und sich eure Brust und euer Bauch ausdehnt. Und mit der Ausatmung, wie mit der Luft auch ein kleines bisschen Anspannung aus euch entweicht. Einatmen schafft Weite. Und ausatmen, lasst los. Ein für Weite und aus, lasst los. Denkt jetzt an einen Moment in den letzten 24 Stunden, der euch richtig gut getan hat. Ein schönes Gespräch, ein Sonnenstrahl, der stille Moment vor dem Aufstehen, ein lustiger Gedanke, eine Umarmung, ein herzhaftes Lachen. Stellt euch diesen Moment so lebendig wie möglich vor. Wo wart ihr? Was habt ihr gesehen, gehört, vielleicht sogar gerochen oder gefühlt? Wenn das Bild vor eurem inneren Auge klar ist, atmet langsam und tief ein. Stellt euch vor, wie die Luft, die euren Körper füllt, ein goldenes Licht in eurer Brust entzündet. Haltet den Atem kurz an und lasst das goldene Licht ein Stück größer werden. Atmet aus und spürt dabei, wie das goldene Licht sich in eurem Herzen zentriert. Schenkt euch ein Lächeln, sagt Danke für diesen Moment. Und merkt euch, das Licht ist in euch, ihr könnt jederzeit dahin zurück. Und jetzt gehen wir nicht zurück, sondern ein Stück weiter. Und ich heiße noch einmal Lina willkommen. Hi Lina.
Einen wunderschönen guten Tag.
Das goldene Licht hast du ja immer in dir. Darüber sprechen wir heute auch.
Ja.
Davor gehen wir jedoch rein mit zwei Fragen, die ich allen GästInnen hier stelle. Und zwar Frage Nummer 1. Welchen Körperteil schätzt du am meisten an dir?
Ich würde sagen, tatsächlich mein Gesicht, weil da auch mein Lächeln ist.
Kann ich voll verstehen. Und was machst du mit deinem Körper? Ihr beide zusammen ein schönes Date, damit es euch so richtig gut geht.
Mich in die heiße Badewanne legen.
Toll. In die heiße Badewanne legen wir uns jetzt nicht. Wir sprechen.
Können wir aber auch noch.
Nee, ich habe hier nur
deine
eine Dusche.
Deine Dusche, die ist hier nicht so glamourös, habe ich schon gehört.
Meine Duschemutter ist nicht so glamourös. Nee, das machen wir nicht, aber das Waschbecken. Wir können unsere Hände nachher noch waschen. Wir sprechen heute über MS. Dein Leben, deine Erfahrung, dein Umgang damit. Bevor wir darüber sprechen, was genau die Krankheit eigentlich bedeutet, welche Symptome du hast, wie das Ganze sich entwickelt hat, hattest du mir noch ein paar Infos im Vorfeld geschickt. Denn es gibt, MS ist nicht MS, sondern es gibt drei Verlaufsformen. Ich könnte dich jetzt aber, glaube ich, gar nicht fragen, welche Verlaufsform du hast. Denn, ich hoffe, ich sage es richtig, Verlaufsform, das sagt der Begriff, man erkennt es ja erst am Verlauf der Krankheit, welche Form man hat. Richtig?
Jein. Also wir haben tatsächlich alle eine Verlaufsform. Also auch ich kenne meine Verlaufsform. Aktuell ist es die RRMS-Verlaufsform, also bedeutet die schubförmige Verlaufsform. Aber es ist schon korrekt, wie du es gesagt hast, dass wir leider nicht wissen, ob wir unser Leben lang in dieser RRMS bleiben oder ob es vielleicht in eine andere Form übergeht. Und da unterscheiden sich die Formen eben auch, weil es gibt eben einmal diese schubförmige Variante, die ich jetzt eben auch habe, RRMS. Und dann gibt es aber zum Beispiel auch noch die anderen. Und da ist es so, dass dann auch teilweise so ein schleichender Übergang wirklich stattfindet. Und es gibt aber zum Beispiel auch MS, eine MS-Form, wo du wirklich von Anfang an einen schleichenden Prozess hast und es sozusagen nicht in Schüben kommt, wie jetzt bei mir.
Die anderen zwei heißen nämlich noch einmal SPMS und PPMS.
Genau.
Okay, und bei dir ist es gerade noch die RRMS.
Genau, und das ist entweder bleibt es bei mir die RRMS oder es geht bei mir auf die PPMS über.
Okay.
Aber die SSPS würde ich jetzt sozusagen nicht mehr bekommen, weil die hätte ich dann höchstwahrscheinlich von Anfang an. Aber auch da muss man wieder sagen, MS ist die Krankheit der 1000 Gesichter. Es gibt gefühlt, was es nicht gibt. Also es gibt gefühlt alles und bei jedem ist es anders. Und irgendwie, also das sieht man auch gleich im Verlauf noch, bei MS ist gefühlt irgendwie gar nichts unmöglich.
Okay, du hast gerade schon vom Anfang gesprochen. Ja. Was war denn überhaupt der Anfang? Wann kam die Diagnose? Wann hast du festgestellt, irgendwas ist anders?
Tatsächlich war das von einem auf den anderen Tag. Also ich habe in München gewohnt, ich habe mir da alles aufgebaut, habe da auch schon eine gute Zeit gearbeitet und hatte dann den Plan und war auch schon vorher für eine Woche in Ibiza, habe da Probe gearbeitet, habe meinen Vertrag unterschrieben, habe meine Wohnung unterschrieben, habe in München alles gekündigt, meinen Job, meine Wohnung untervermietet. Und zwei Wochen später wäre der Flug gegangen nach Ibiza und diese zwei Wochen habe ich aber eben noch in München gearbeitet, in einer Bar, in der Gastronomie, wo ich immer erst späten Nachmittag angefangen habe. Das heißt, ich habe immer bis mittags ungefähr geschlafen, weil wir haben ja lange gearbeitet. Und an diesem einen Tag bin ich nach der Arbeit eben aufgewacht, auch wieder mittags, und merke, dass ich extrem verschwommen gesehen habe. Also ich habe extrem verschwommen gesehen und mir war super schwindelig, aber nicht so ein schwindelig, wie man das kennt, irgendwie so ein bisschen vom Kreislauf oder so, sondern ich habe wirklich von Anfang an gemerkt, okay, hier ist irgendwas echt scary, weil ich habe ja auch nichts getrunken oder so und man kennt ja auch seinen Körper. Und dann habe ich auch tatsächlich relativ schnell meine Mom angerufen, meinte, Mom, hier stimmt irgendwas nicht mit mir, ich sehe total verschwommen, mir ist unnormal schwindelig. Und dann, mei, wie es halt so ist, ne, meine Mom noch so, ey Lina, du hast so viel gearbeitet, geh jetzt mal ein bisschen an die Luft, geh ein bisschen auch spazieren, schau, dass dein Kreislauf ein bisschen in Schwung kommt, ess was und so, weil man rechnet ja irgendwie mit nicht sowas. Und dann war das aber tatsächlich so, dass man so von Stunde zu Stunde konnte man mehr sehen, wie es krasser wurde. Also es war irgendwann nicht nur dieser Schwindel, sondern ich bin irgendwann immer mehr Schlangenlinien gelaufen, also wie wenn ich einfach wirklich komplett besoffen wäre. Ich habe immer mehr mein Gleichgewicht verloren und mein Sichtfeld wurde immer kleiner und immer verschwommener. Und dann bin ich auch an demselben Tag noch zum Arzt. Der hat mich aber weggeschickt mit einem pflanzlichen Mittel, weil ich eine Angina habe. Und dann bin ich nach Hause gefahren, habe dem Arzt natürlich auch erstmal geglaubt. Es ist immer schlimmer geworden. Nächsten Tag war es so schlimm, dass ich eigentlich kaum noch zurechtgekommen bin. Und dann bin ich nochmal zu einer anderen Ärztin. Und da hatte ich sehr, sehr viel Glück, weil das war eine ganz junge Ärztin. Und die hat mich sehr ernst genommen und die hat sofort zu mir gesagt, passen Sie auf, Frau Zeides, ich gebe Ihnen jetzt eine Infusion, weil wenn das an Ihrem Kreislauf liegt, dann müsste sich das bessern mit dieser Infusion. Wenn nicht, dann muss ich Ihnen sagen, dass Sie leider einen Verdacht auf einen Gehirntumor haben und ich Sie jetzt ins CT, ins Krankenhaus überweise. Und diese Nachricht habe ich dann auch meine Mama angerufen.
Und dann war, okay, erster Schock natürlich Gehirntumor. Dann bist du ins Krankenhaus höchstwahrscheinlich gekommen. Und da kam dann aber die Diagnose kein Gehirntumor, sondern konnte man das direkt feststellen, dass es eine MS ist?
Also im Normalfall ist es leider so, dass es sehr unterschiedlich ist. Es gibt tatsächlich Fälle, wie es bei mir war, wo es sehr schnell diagnostiziert werden kann, weil die klinischen, es müssen zwei McDonald's-Kriterien erfüllt sein. Das ist einmal die Lumbalpunktion, also die Nervenwasserentnahme, wo eben die Ergebnisse dementsprechend zu dem Ergebnis MS passen müssen, und andererseits müssen, wie du es vorher auch vorgelesen hast, diese Läsionen, es muss mehr oder weniger schon ein oder zwei Läsionen vorhanden sein, dass man diese beiden Ergebnisse kombinieren kann und wirklich sagen kann, das ist die Diagnose Multiple Sklerose. Und erst wenn diese Diagnose klinisch gesichert ist, kannst du natürlich auch erst auf ein Medikament eingestellt werden. Ich für mich hatte extrem viel Glück, weil diese Ärztin so gehandelt hat, wie sie gehandelt hat. Sie hat mich ins Krankenhaus per Notfalleinweisung. Ich bin sofort ins CT. Ich habe natürlich meine Mama angerufen. Sie sind sofort gekommen. Und in diesem CT hat man sehr schnell, das habe ich schon zwei Stunden später gewusst, sie haben keinen Gehirntumor. Aber man hat zu diesem Zeitpunkt im MRT bei mir, glaube ich, schon über 10 Läsionen im Kopf gesehen. Und da war dann sehr schnell die Verdachtsdiagnose MS im Raum. Aber dann wurden erstmal die weiteren Untersuchungen veranlasst. Dann wurde die Lumbalpunktion, das ist ja, dass du praktisch zwischen deinen Bandscheiben so ein bisschen eine dicke Stricknadel kriegst du da rein und dann wird dir das Nervenwasser entzogen und ist leider tatsächlich auch sehr unschön, ja. Und das ist dann auch ein bisschen uncool, weil du musst dann echt so zwischen 7 und 14 Tage warten, bis das Ergebnis da ist. Und in dieser Zeit war ich ja schon im Krankenhaus. Man hatte diese Verdachtsdiagnose MS, aber es war nichts bestätigt. Man musste auf die Ergebnisse warten, aber man konnte zusehen, wie Tag für Tag und wirklich eigentlich Stunde für Stunde, wie vorher schon gesagt, mein Zustand sich komplett verschlechtert hat. Also es war irgendwann an dem Punkt, dass ich gar nicht mehr laufen konnte, 0,0 Gleichgewicht hatte, in einem Rollstuhl saß, meine Mutter mich aufs Klo gebracht hat, meine Haare gewaschen hat. Ich habe nichts mehr gesehen, also wenn es hochkommt, minimale Umrisse. Meine Pupillen haben sich gar nicht mehr bewegt, weder nach oben, unten, rechts, links. Und ich lag in diesem Krankenhaus wirklich über 10 Tage nur mit einer Schlafmaske. Ich war eigentlich ein Pflegefall, also ich konnte mich um mich selber in dieser Zeit überhaupt nicht mehr kümmern. Und dann natürlich die ganze Zeit irgendwie mit dem Gedanken, fuck, ich muss in 2 Wochen nach Ibiza. Bitte lass jetzt mal die Ergebnisse ranwachsen, weil meine Einstellung war halt wieder so, nee, hab ich nicht, wird schon. Und irgendwann ist mir das dann aber schon sehr bewusst geworden, dass das alles sehr unlustig ist, was da gerade passiert. Und irgendwann hat mir das auch sehr Angst gemacht, weil ich glaube, wenn du wirklich mal dein gesamtes Gehen verloren hast, also man muss sagen, das war in dem Fall so zurückzuführen, weil eine Läsion, die sehr groß war in meinem Gehirn, saß genau auf dem Gleichgewichts- und Sehnerv. Das heißt, das hat genau mein Sehen und mein Gleichgewicht betroffen. Und wenn du natürlich kein Gleichgewicht mehr hast, kannst du nicht mehr gehen. Und das Einzige, was man in so einem Moment eigentlich machen kann, wenn man einen Schub hat, das war ja dann sozusagen der erste klinische Schub, den man gesehen hat und wo man auch wirklich gesagt hat, okay, da muss man jetzt gucken, gibt es eigentlich nur 2 Möglichkeiten. Also entweder du gehst in diesem aktiven Schub mit Cortison da drauf, das ist die entzündungshemmende Variante, in der Hoffnung, dass die Entzündungen im Kopf wieder zurückgehen, die Beschwerden bestmöglichst zurückgehen, wenigstmöglich Schäden da bleiben. Entweder Cortison oder eine zweite Möglichkeit, die es noch gibt, wenn das nicht hilft, wird aber nicht bei jedem angewendet, ist Blutwäsche über so einen Schelden im Hals.
Das klingt alles so brutal, was du gerade erzählst.
Okay. Schlecht.
Nein, aber boah, puh.
Ja, es ist nicht ohne, ehrlicherweise. Und es war auch, also ich muss auch ehrlich sagen, diese 10 Tage, das war wirklich die Hölle, weil ich war ja nicht mal in der Lage, alleine irgendwie von meinem Zimmer ins Schwesternzimmer zu kommen. Und es war nicht schön, weil man natürlich bis zum letzten Moment irgendwie einfach hofft, das ist es nicht und es wird wieder besser. Und es war auch ehrlicherweise so, dass ich, also jeder, vielleicht mal so zur Vorstellungskraft, jeder kennt normalerweise so Cortison-Tabletten. Das sind meistens so 25 Milligramm, 50 Milligramm oder sowas. Und wenn wir Cortison bekommen, also ich habe in diesen 10 Tagen, ich glaube, es waren, ich will jetzt nicht lügen, aber es waren über 13.000 Milligramm, die du intravenös bekommst, nur in dieser Zeit, weil das sozusagen auch mehr oder weniger dann wirklich deine einzige Hoffnung ist, dass das diese Schäden wieder rückbildet. Und ich muss auch sagen, Gott sei Dank habe ich das Cortison vertragen, Gott sei Dank haben die mir damals so viel gegeben, Gott sei Dank haben die so schnell reagiert, weil dadurch sind meine Augen, Gott sei Dank, wieder auf 100% Sehkraft zurückgegangen.
Okay, krass. Aber ich habe viele Fragen.
Genau. Aber also, dafür Schäden in meinen Beinen zurückgeblieben.
So. Okay. Das wären jetzt die nächsten Fragen von mir. Also einmal, da wo die Liaison sitzt, das ist dann auch die Beeinträchtigung. Du hast ja schon gesagt, MS hat 1000 Gesichter. Und jetzt hast du gesagt, die Liaison saß auf dem Nerv für Augen und Gehen. Irgendwie so habe ich es gerade jetzt mal ganz, ganz, schlecht wiedergegeben. Aber so habe ich es gerade verstanden. Das heißt, je nachdem, wo diese Liaison...
Lesion.
Eine Liaison.
Das hört sich sehr romantisch an.
Ich habe heute mal einen französischen Barista gehabt. Deswegen ich hatte fast eine Liaison heute Morgen. Oh mein Gott.
Aber es hört sich irgendwie schön an.
Eine
Lesion. Ich sag das jetzt.
Aber das heißt, da wo es sitzt, darauf kommt es dann im Endeffekt an. Und das ist bei jeder Person unterschiedlich? Bei jeder betroffenen Person?
Wichtiger Punkt, also wir können nicht nur Läsionen im Gehirn haben, sondern diese Läsionen können auch in unserem gesamten Rückenmark sein. Also in der LWS, in der HWS und auch in der BWS.
Okay, in allen 3 Verlaufsformen.
Genau, nee, ja. Doch, ja. Und tatsächlich ist MS so eine komplexe Erkrankung, was auch nach wie vor der Grund ist, warum auch in der Wissenschaft extrem viel passiert ist, aber noch nicht der endgültige Durchbruch geschafft ist, weil es so komplex ist. Und zu deiner Frage mit den Läsionen, kurz gefasst, du kannst einen Schub haben mit einer aktiven Läsion. Das ist so das Häufigste, so wie es jetzt in meinem Fall war, sehr eindeutig. Du hast eine Läsion auf dem Gleichgewichts- und Sehnerv, es sind die Augen und die Beine betroffen, du kriegst Cortison, es wird im besten Fall wieder gut. Du kannst aber auch einen Schub haben, ohne dass du eine Läsion hast, oder eine Läsion, ohne dass du einen Schub bekommst.
Okay. Ich merke das Thema, du hattest schon im Vorfeld gesagt, über MS in einem Podcast zu sprechen, ist ungefähr das schwierigste Thema, was du dir ausgesucht hast. Hast du ja schon so zu mir gesagt, weil es so vielschichtig und so krass ist. Und dann hast du gerade noch gesagt, deine Augen können, du hast wieder 100% Sehfähigkeit. Können Schübe, sind die irreversibel? Also kann man das zurücksetzen, was da an Schäden passiert ist? Augen gehen?
Das ist ja genau das, was sozusagen bei uns das Allermeiste im Leben eigentlich ausmacht, dass wir leider ab dem Moment, wo wir die Diagnose bekommen, kann uns niemand sagen, wie es bei uns verlaufen wird. Kein Arzt, niemand. Also es kann prinzipiell sein, dass ich jetzt 20 Jahre keinen einzigen MS-Schub mehr kriege, weil mein Medikament mich vielleicht stabil, weil die MS vielleicht auch gar keinen Bock hat, sich zu melden. Es kann aber auch sein, dass ich morgen einen richtig schweren Schub kriege und diese Schäden auch mit Cortison nicht mehr zurückgehen. Es kann aber genauso auch sein, dass ich jetzt einen leichten Schub habe mit Cortison und alles geht wieder zurück. Oder vielleicht dauert der Schub kommt erst in 5 Jahren oder er kommt in 1 Jahr. Also es kann dir wirklich niemand sagen. Genauso wie mir niemand sagen kann, bleibe ich in der schubförmigen Variante, wird sich mein MS umändern in diese schleichende Variante, was dann eben bedeuten wird, dass ich irgendwann keine Schübe mehr habe, sondern dass es einfach stetig schlechter wird, so mehr oder weniger. Aber da, Gott sei Dank, die positive Neuigkeit, es gibt mittlerweile, ich bin jetzt nicht auf dem ganz aktuellsten Stand, aber mein letzter Stand war, dass es über 26 zugelassene MS-Medikamente sind, die es mittlerweile gibt. Diese können die Krankheit nicht heilen, leider, nach wie vor, aber sie können sie sehr gut behandeln. Und das ist, glaube ich, auch das, was ich jedem da draußen mitgeben möchte. Und auch, glaube ich, die wichtigste Botschaft: MS ist nach wie vor die Krankheit der 1000 Gesichter und nach wie vor eine unnormal komplizierte Krankheit, wo man gefühlt wirklich erst mal 2 Jahre braucht, um das irgendwie ein bisschen zu verstehen. Und selbst ich nach 6 Jahren lerne immer wieder was dazu. Aber es gibt mittlerweile viel, 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 viel mehr, wie es früher gab. Und ich glaube, der wichtigste Satz ist, MS bedeutet heute nicht mehr das, was es früher bedeutet hat. Und das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil natürlich gibt es immer noch ein kleines Risiko für uns, dass wir auch im Rollstuhl landen, dass ich eine Beeinträchtigung, eine so starke Behinderung bekommen werde, dass ich vielleicht in diesem typischen gesellschaftlichen Rollstuhlbild landen werde. Aber die Wahrscheinlichkeit ist mittlerweile wirklich relativ gering. Und da ist halt auch einfach das Ding, dass einfach auch über MS natürlich ganz viele Vorurteile allgemein im Raum stehen.
Jetzt hast du gerade gesagt, du weißt nicht, wenn das jetzt zu deep wird, halt mich direkt auf. Du weißt nicht, ob morgen Schub kommt, übermorgen, vielleicht erst in 20 Jahren.
Ja.
Und du weißt auch nicht, was diese Schübe beinhalten, was das bedeutet. Das ist ja in die Zukunft geblickt ein großes Fragezeichen.
Sehr.
Wie gehst du damit um?
Also es ist eine Unsicherheit, die dich wirklich oft zerfrisst und die mich auch ehrlicherweise natürlich immer noch an einzelnen Tagen zerfrisst und wo man auch an einzelnen Tagen wirklich Ängste hat, ne? Sei es körperlich, finanziell, Zukunftsängste, familiär, wie wird es mal alles, keine Ahnung. Aber prinzipiell gibt es für mich dann eine ganz simple Antwort, die ich irgendwann für mich entdeckt habe. Und das ist tatsächlich ganz einfach zu erklären. Also ich kann mich jetzt verrückt machen. Und natürlich ist es beschissen. Und ich will auch nicht sagen, dass ich nur happy bin und dass immer alles okay für mich ist. So ist es nicht. Ich weine auch oft und das muss man auch zulassen mal. Aber irgendwann denke ich mir dann, okay, Lina, du kannst jetzt dich verrückt machen und dich hinsetzen und sagen, fuck, und ich weiß doch eh nicht mit dem Essen. Was mache ich denn jetzt, wenn ich morgen einen Schub kriege? Aber ich stelle dir eine Gegenfrage. Du hast kein MS. Weißt du, was morgen ist?
Nein.
Weißt du, ob du im Rollstuhl landest?
Nein.
Warum muss ich mich da mit dieser Frage verrückt machen? Weil selbst wenn ich jetzt keine MS hätte, kann ich ja prinzipiell, so dumm es klingt, wirklich morgen über die Straße laufen, mich erfasst eine Trambahn und ich sitze auch im Rollstuhl.
Absolut.
So. Und deswegen denke ich mir halt immer, und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, man muss die Vergangenheit, die wir erlebt haben, und auch ich, diese 6 Jahre, die ich erlebt habe, die prägen einen sehr, die hinterlassen auch sehr viele Wunden. Aber uns muss bewusst sein, dass wir diese Vergangenheit nicht ändern können. Und wir können auch die Zukunft nicht planen, weder mit MS noch ohne. So, es ist Fakt. Und das heißt, was bleibt uns übrig? Wir leben in der Gegenwart. Und jetzt gerade bin ich zwar erkältet, aber ich sitze hier.
Und strahlst und hast mir auch gerade wirklich einen guten Impuls gegeben nochmal, dieses im Moment und auch nicht, weil ich auch natürlich, egal ob jetzt mit Krankheit oder ohne, klar, ich weiß es auch nicht, was morgen passiert. Und manchmal denke ich so, oh Gott, das und das. Aber ja, den Tag nehmen, wie er ist und in dem, aber auch alles zulassen, auch die negativen und positiven. Jetzt hast du schon gesagt, du hast jetzt 6 Jahre bisher mit der Krankheit gelebt. Wie sieht dein Alltag mit der Krankheit aus? Gibt es da, ist dein Alltag anders als meiner? Ja, dein Alltag ist anders als meiner, weil wir andere Leben führen, ganz klar. Aber wo merkst du die Krankheit in deinem Alltag?
Also ich würde sagen, die ersten 2 Jahre habe ich das nicht so extrem gemerkt, dass es mich meinem Alltag einschränkt, weil ich hatte zwar, also die ersten 2 Jahre meiner MS waren die heftigsten Jahre, weil da hatte ich wirklich 6 Schübe in 2 Jahren. Also da war ich eigentlich nur in der Klinik, Cortison-Klinik raus, wieder Arbeit angefangen, wieder Klinik. Und so ging es eigentlich die ganze Zeit, weil man auch oft leider lange braucht, bis man ein Medikament findet, was man verträgt, dass es einen stabil hält und so weiter und so fort. Und in dieser ersten Zeit, trotzdem, dass alles so schwierig war und wirklich eine Horrorzeit für mich, war ich da irgendwie noch nicht so krass eingeschränkt, weil ich, du machst ja trotzdem weiter, genau dieses, was ich auch gerade gesagt habe, du bist ja selber noch neu in diesem Prozess, du kannst es vielleicht auch noch gar nicht so gut auf deinen Körper, auf deine Grenzen zu hören, du weißt ja auch gar nicht, was sind deine Grenzen, weil du hast die Diagnose ja gerade erst bekommen, du checkst die Diagnose ja noch nicht mal, du warst da zwar irgendwie in der Klinik, da sitzen auf einmal alle neben dir, du hast das Gefühl, die haben alle auf einmal ein Apothekenstudium absolviert, so, weil die alle über Medikamente diskutieren und du sitzt und denkst dir so, what's going on? Ne? Also es ist wirklich so, mittlerweile ist es so, als hätte ich selber fast ein Apothekenstudium absolviert, weil du da so reinwächst natürlich. Und deswegen hat mich das am Anfang, ist man in ganz anderen Phasen und auch ich war in ganz anderen Phasen. Also ich war in Phasen, da habe ich, keine Ahnung, es gab Phasen, da habe ich 3 Monate einfach nur gesoffen. Also im Ernst, ich war nur feiern, ich hatte das Gefühl, ich muss jetzt sofort alles erleben, wie ich wieder aus der Klinik gekommen bin. Ne? Weil du dann auch natürlich mal Angst hast, wie lange kann ich denn das noch? Oder wie lange kann ich noch tanzen und so, ne? Und da war das so, dass ich mir auch sehr wenig nehmen habe lassen und auch ehrlicherweise auch immer noch so ein bisschen auf meinen Körper geschissen habe, ne? Und einfach auch noch so was, ich muss jetzt alles erleben. Und man hat natürlich schon versucht, dass das alles besser wird und so, aber man hat dann gemerkt, von Schub für Schub wurden es irgendwie ein bisschen mehr Schäden, die zurückgeblieben sind. Und ich glaube, das ist ja auch so das Problem, dass ganz viele Symptome der MS sind unsichtbar. Mich in meinem Alltag mittlerweile, bei mir ist es leider die letzten Jahre schon etwas schlimmer geworden in verschiedenen Bereichen. Es ist kognitiv schwieriger geworden. Ich kann mich nicht mehr so lange konzentrieren. Ich kann allgemein nicht lange, also ich könnte jetzt hier nicht länger mit dir als 3 oder 4 Stunden. Das ist das Maximum, was ich mit dir hier in dem Raum sein kann. Danach brauche ich eine Pause. So, ich kann nicht super lange gehen, nicht super lange stehen. Ich habe den ganzen Tag neuropathische Schmerzen. Wir haben Fatigue zum Beispiel, viele von uns, dieses wirklich ganz heftige chronische Erschöpfungssyndrom, was mit einer normalen Müdigkeit nichts zu tun hat. Du hast Schwindel, du hast irgendwie Utor-Phänomen im Sommer.
Ein was?
Utor-Phänomen ist tatsächlich bedeutet, dass im Sommer, wenn die Temperaturen heiß werden, ist es bei vielen MS-Patienten so, dass das eine Verschlechterung der Symptome vorübergehend hervorruft. Aufgrund der Wärme. Und das ist auch der Grund, warum du uns immer alle mit so Kühlhandtüchern siehst. Und so.
Ja, das habe ich in deinem letzten Reel gesehen mit auch schönen Handtasche, by the way.
ja, und das ist sehr, 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 sehr vielseitig. Und mittlerweile ist es leider so, dass es mich schon sehr stark einschränkt. Wie gesagt, körperlich, auch oft psychisch und in vielen verschiedenen Abteilungen meines Lebens, sag ich mal. Natürlich auch beruflich. Es hat sich vieles verändert. Meinen Beruf, den ich ursprünglich mal gelernt habe, Hotelfachfrau, den ich über alles geliebt habe, funktioniert auch nicht mehr. Ne? Also wie? So im Schichtbetrieb mit Überstunden, nachts, keine Ahnung. Und ich würde sagen, eine Sache, die sich mit am allermeisten verändert hat und die, mit der ich auch mit am schwierigsten umgehen kann, das ist tatsächlich nicht die körperlichen Symptome, auch nicht die psychischen Symptome, ist tatsächlich der Punkt Spontanität. Du hast du verlierst es sehr, sehr stark, du wirst extrem schnell erwachsen, du musst irgendwie funktionieren, du musst planen und es ist mir jetzt einfach nicht möglich, selbst wenn ich Bock hatte, selbst wenn ich jetzt Geld hätte, Kohle hätte, dass ich sage, ja, come on, ich nehme jetzt mal meinen Rucksack, ich werfe da meine Sachen rein, ich fliege jetzt mal 2 Wochen nach Thailand, so, das funktioniert nicht, weil ich muss vorher schauen, dass ich alle meine Medikamente habe, habe ich genug und Apotheke und habe ich dann eine Reisegenehmigung oder brauche ich die und wie ist das in dem Land und habe ich das und das und hin und her und was ist, wenn nicht das ist und wo ist das nächste Krankenhaus und keine Ahnung. Und es ist alles, ich sag's mal so, es ist alles nicht unmöglich und du kannst auch immer wieder einen Weg finden, aber es ist schon so, dass diese Wege sehr oft sehr ausdauernd, sehr kompliziert sind und das ist auch genau der Grund, warum ich das mache, was ich mache, weil ich, also auf Social Media, weil ich der Meinung bin, dass vielleicht diese Schwierigkeiten, die ich, egal ob es bürokratisch, was auch immer, die letzten 6 Jahre erlebt habe, dass ich damit vielen Menschen helfen kann und ihnen vielleicht ein bisschen Leid und Arbeit und Sorge und alles, was ich erlebt habe die letzten Jahre, ihnen vielleicht etwas nehmen kann, weil das ist eins der größten Probleme, dass wir wirklich in ganz vielen Punkten ganz alleine dastehen. Vor allem, wenn du in bestimmte Zwischenphasen fällst. Ne? Also jeder kennt so diese typischen Sachen, Krankengeld, Arbeitslosengeld, das ist alles super schön und wir haben einen ganz tollen Staat, der uns ganz toll unterstützt, aber es gibt bestimmte Fälle, Einzelfälle, Zwischenfälle, Zwischenphasen, die nichts von diesen ganzen Geldern abdecken. Und diese Menschen haben wirklich oft ein Problem. Und da ist die Spontanität dann noch das kleinste Problem, weil die könnten nicht mal spontan weg.
Du hast gerade schon erzählt von Instagram, dass du da Content teilst. Das habe ich am Anfang auch schon gemacht. Unter anderem liebe ich ja dieses Reel, Symptome, die man vielleicht gar nicht sieht. Du hast jetzt gerade schon ein paar genannt. Das verlinke ich auch auf jeden Fall nochmal in den Shownotes, weil für mich war das auch, ein sehr guter Freund von meinem Vater hatte MS und ich habe das als Kind gesehen, dass er am Anfang, ich weiß nicht, welche Verlaufsform er hatte, aber genau am Anfang hieß es dann, er ist krank und ich habe das als Kind, dachte ich immer, wieso? Das sieht doch, also was so? Und habe das Ganze nicht verstanden. So, welche Missverständnisse bekommst du häufig?
Also vielleicht 2, wenn du schon sagst, oh, das klingt nach viel, aber vielleicht
also ich nehme vielleicht wirklich mal so diese typischsten, also es sind wirklich sehr, sehr oft, wie kann ich es formulieren? Ich formuliere es anders, ich formuliere es als einen dazwischen. Da möchte ich Lisa ganz kurz grüßen, die hat ein ganz tolles Video gemacht, einen Poetry Slam, wo sie über das dazwischen spricht und das beschreibt es extrem gut. Ich kann ein Beispiel nennen, wenn du, sie sagt in diesem Poetry Slam, die Leute kommen und sagen, Lisa, mach dich doch mal wieder fertig, lass dich nicht so gehen, so kann das doch nicht besser werden. Hä? Aber Lisa, du siehst doch voll gut aus, wie kannst du dich schminken, wenn es dir so schlecht geht? So schlecht kannst du ja nicht gehen. Lisa, du musst Sport machen, wenn du nicht Sport machst, so, dann kann das nicht besser werden. Ja, aber wenn sie zu Sport gehen kann, kann sie ja nicht so krank sein. Und das ist genau der Punkt. Es ist, ich glaube, der Gesellschaft mittlerweile ist es Gott sei Dank ein Stückchen mehr angekommen, aber noch nicht ganz, dass man ganz viele Beeinträchtigungen, Behinderungen, wie auch immer, siehst du nicht. Ja, also natürlich sieht man das, wenn ich jetzt irgendwie eine Prothese trage oder wenn ich einen Gips habe oder wenn ich humpel. Aber du siehst weder meine Fatigue, noch mein Schwindel, noch meine Schmerzen, noch meine, weiß ich nicht. Also es gibt ja bei MS so viel Blasenschwäche. Du, MS kann prinzipiell alles an deinem Körper betreffen. Wirklich alles. Weil egal wo, wie du es vorher auch gesagt hast, diese Läsion landet, im Rückenmark oder auch im Gehirn, alles ist möglich. Wir sagen immer, MS ist ein Überraschungsei.
Ein Überraschungsei. Was hat dieses Überraschungsei mit deinem Körpergefühl gemacht?
Oh, wow.
Große Frage, I know.
Am Anfang würde ich sagen, nichts Gutes. Mittlerweile ist es so, dass ich mir einfach nur denke, Mama Mia, ich bin so stolz auf meinen Körper, weil ich mir manchmal ehrlicherweise kann ich selber, ich glaube, das kannst du vielleicht ganz gut nachvollziehen, in manchen Phasen, wo es einem wirklich gar nicht mehr gut geht, also gar nicht, da ist es schon oft so, dass man seinem Körper vielleicht auch nichts Gutes tut. Oder auch weiß, scheiße, mein Körper bräuchte jetzt mehr oder anders oder wie auch immer. Aber es geht halt einfach nicht, weil wenn du einfach Kummer hast, hast du halt einfach keinen Hunger oder wie auch immer. Ne? Und das ist ganz krass, weil das habe ich durch diese Krankheitsgeschichte auch so gelernt, dass ich mittlerweile ganz anders auf meinen Körper schaue. Natürlich hat man immer noch so seine Unsicherheiten und man denkt sich so, ach Mensch, ja, könnte ich jetzt mal wieder ein bisschen und so. Aber mittlerweile denke ich mir wirklich, Maschine. Weil, wie machst du das? Also jetzt mal im Ernst, weißt du, wie ich meine? Ich habe so, und ich habe ja nicht nur die MS, ich habe ja sogar noch eine zweite Diagnose, die mich auch schon zweimal in einen ewig langen Klinikaufenthalt gestürzt hat. Und da denke ich mir schon des Öfteren, ich meine, da hatte ich 2023 46 Kilo. Einfach danke. Ne? Und das ist, glaube ich, auch was, was sehr vieles bei uns verändert und wo wir wieder bei dem Thema sind. Ich glaube, gerade gesunde Menschen könnten viel von chronisch kranken Menschen lernen oder auch allgemein von Menschen, die eine Erkrankung haben, weil man das oft leider erst sieht, wenn es nicht mehr da ist. Und ich, wie ich es vorher auch erklärt habe, ich weiß jetzt, wie wertvoll Gehen ist. Ich weiß auch, wie wertvoll Sehen ist, weil ich es schon nicht mehr konnte. Aber wenn du gesund bist, ist das ja alles irgendwie so normal für dich. Und ich glaube, das ist ein riesengroßes Privileg, was wir haben. Unsere Gesundheit, eigentlich das allergrößte Privileg. Und es ist ein Geschenk. Und da würde ich mir einfach manchmal wünschen, dass vielleicht mehr Menschen auch irgendwie einfach ein bisschen besser mit ihrer Gesundheit umgehen würden in vielen Punkten. Ja, es ist ein schwieriges Thema. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, ich habe dadurch sogar angefangen, meinen Körper mehr zu lieben als vorher.
Das Selbstverständnis, was du gerade angesprochen hast, das merke ich selber auch. Also dadurch, dass ich auch eine Zeit lang eingeschränkt war durch meine Magersucht, einfach durch das Untergewicht, konnte ich auch viele Dinge nicht mehr tun, saß auch im Rollstuhl. Und dann, manchmal gehe ich jetzt an der Alster lang, so richtig random, Dienstagabend, ich gehe einfach an der Alster lang und denke auf einmal so, krass, ich gehe an der Alster lang. Wow. So, und dann kommt auch diese Dankbarkeit, dieses Glück und so eine Freiheit in mir und so ein Seelenfrieden auch irgendwie, den ich dann in mir merke und spüre, der dann auch das Strahlen zurückbringt. Thema Strahlen, Optimismus, du hast schon gesagt, ein paar Tipps hast du gegeben. Woher kommt der bei dir? Wurdest du so optimistisch geboren? Gehörst du zu diesen Menschen, die ich am Anfang genannt habe, die auf die Welt kommen und... Born Optimists.
Ich wurde das tatsächlich schon sehr, sehr oft gefragt. Ja. Und ich beantworte das immer so. Also ich glaube schon, dass da definitiv eine genetische Veranlagung bei mir vorhanden war. Und ich habe allgemein eine Familie, die alle sehr, sehr positiv sind und wo man immer so das Gefühl hat, Gott sei Dank, also ohne die wäre ich, glaube ich, auch nicht so stark. Man kann alles irgendwie gemeinsam schaffen. Ich habe das tatsächlich in Therapie gelernt. Das ist ein sehr spannendes Thema, dass das ja wirklich auch so ist, wie du das vorher auch vorgelesen hast, dass es Menschen gibt, die werden damit geboren, Menschen, die werden zum Teil damit geboren und Menschen, die haben das vielleicht auch gar nicht. Genauso wie bei dem, das ist ja nicht nur bei diesem positiven Denken so, sondern auch zum Beispiel beim Thema Resilienz. Damit wirst du ja auch irgendwie entweder geboren oder halt nicht. Und wenn du das aber nicht hast, genauso wie bei diesem Optimismus, ist es halt super schwierig, dir das anzutrainieren, ne? Und das kann ich mir auch wirklich vorstellen. Deswegen glaube ich schon, dass es bei mir schon auch irgendwie so ein Geschenk war, dass es automatisch irgendwie so ein bisschen da ist. Und deswegen glaube ich, mache ich das auch so gerne, was ich mache, dass ich Leuten gute Laune mache, weil ich mir immer denke, ja, ist so schön, ich habe so viele davon, kann ich doch verteilen. Und für mich kommt auch irgendwie, weißt du, für mich ist das so normal, für mich kommt gar nichts anderes in Frage, weil ich habe gar keinen Bock, schlechte Laune zu haben. Warum soll ich schlechte Laune haben? So will ich nicht. Ich habe eh schon oft genug schlechte Laune, wenn irgendwas schief geht. Ich glaube, es gibt nicht so ein richtiges Geheimrezept, außer wirklich das, was ich vorher schon gesagt habe und einfach, dass man sich, glaube ich, einfach sehr, sehr oft wieder mal ins Gehirn zurückruft. Wie viele Privilegien habe ich? Wie gut geht's mir? Und ich glaube, das ist in den, also ich bin sehr großer Fan von Social Media bei dem, was wir da so machen, aber ich bin auch in ganz vielen Punkten kein Fan von Social Media, weil das schon ganz krass ist, ne? Also wie gesagt, du scrollst da durch, du siehst erst irgendwie den Gazastreifen, danach kommt die Tomatensuppe, danach kommt ein Lemon Ice, weiß ich nicht. Also du kannst das ja alles gar nicht verarbeiten und du vergleichst dich ja auch immer. Und ich glaube, da ist es wirklich ganz wichtig, dass die Leute einfach wirklich checken, natürlich ist alles nicht einfach und auch diese ganze Situation, in der wir alle aktuell stecken, ist für uns alle nicht einfach, auch psychisch, was auf der Welt passiert. Aber ich glaube, gerade dann muss man sich vielleicht auch darauf konzentrieren, was für fucking Privilegien haben wir, trotz allem noch.
Ja.
So, also ich glaube, ein ganz guter Spruch ist, wieso konzentrieren wir uns immer darauf, was wir verloren haben? Wieso konzentrieren wir uns nicht darauf, was wir noch haben?
Ja, und vielleicht sogar auch gewinnen können.
Genau.
Also.
Und das ist ein ganz krasser Punkt, weil das ist zum Beispiel was, was mittlerweile gefühlt fast jeder MS-Patient zu mir sagt, der etwas länger mit der Diagnose lebt. Die MS, ja, hat mir ganz viel genommen, aber sie hat mir auch ganz viel gegeben. Weil du ja alles anders siehst auf einmal in deinem Leben.
Ja. So,
du bist dankbarer, du nimmst die Dinge wahr, du schätzt die Sachen. Hätte ich das nicht gehabt, hätte ich das ja gar nicht. Und dann würde ich das auch alles nicht so wahrnehmen und nicht so dankbar sein. Und deswegen denke ich mir manchen Sachen auch, natürlich würde ich mir wünschen, gesund zu sein. Natürlich würde ich mir wünschen, vielleicht nicht eine unheilbare Diagnose zu haben. Aber im Großen und Ganzen habe ich wenigstens schon mit so jungen Jahren erfahren dürfen, was im Leben wirklich wichtig ist. Mhm. Und ich glaube, das erfahren sehr viele sehr spät.
Der Austausch, den du gerade schon beschrieben hast, mit der Community untereinander, was gibt der dir?
Alles.
Das ist
alles. Nein, ernsthaft. Also die Leute denken ganz oft, dass ich den Menschen helfe. Tue ich auch, natürlich. Und was für mich manchmal ein bisschen unvorstellbar ist, weil ich labere da ja einfach nur so in mein Handy und denke mir so, was hilft den Leuten daran? Keine Ahnung. Aber was immer dabei vergessen wird, ist, was mir das gibt. Ich wäre niemals an diesem Punkt, an dem ich heute bin. Ich würde niemals so mit dieser Diagnose umgehen. Ich würde niemals so positiv denken. Ich hätte niemals das Wissen, was ich hätte, wenn ich das, was ich da habe in dieser Community, diese ganzen Informationen, diese ganze Unterstützung, dieser Austausch, diese alles Mögliche, ich hätte das nicht. Und wenn ich das nicht hätte, dann würde ich ehrlicherweise auch nicht wissen, ob ich so happy-chappy hier sitzen würde. Ne? Aber genau das ist es und das ist wirklich ein ganz krasses Geben und Nehmen und vor allem merkt man auch, dass wir da mittlerweile wirklich die Möglichkeit haben, über Social Media auch wirklich Leute zu erreichen, die wirklich was ändern können.
Ich glaube, du änderst ganz, ganz viel. Also wie gesagt, ich habe davor, ich kannte dich nicht, auf einmal kam irgendwie, ich weiß nicht, Algorithmus, dein Reel und seitdem und danach habe ich mich auch mit dem Thema irgendwie mehr befasst und mit dir und mit diesem ganzen Optimismus, der mir entgegenkommt und ja, deswegen voll schön, was du da machst. So, du hast mir auch noch mal mit auf den Weg gegeben, ich soll bitte in den Shownotes, das mache ich auch und das ist der Hinweis, einmal verlinken, welche, wenn man jetzt nicht schon in der Community drin ist oder dir folgt, welche Hilfsseiten man findet. Da werde ich 4 verschiedene Seiten verlinken. Das findet ihr in den Shownotes für Betroffene oder Familienangehörige. Genau, weil Hilfe, ich sag immer auch so, wir sind, glaube ich, geboren, ganz viele Menschen auf dieser Welt, damit wir eben nicht alleine sind und einander eine Community haben oder einander Austausch finden, untereinander unterstützen. Was ist so die größte Unterstützung, die man dir irgendwie hat leisten können? Du gibst sehr viel, aber was konntest du auch Schönes nehmen? Oder vielleicht anders gefragt, was könnte ich dir, Betroffenen, geben?
Tatsächlich habe ich dazu vor kurzem einen Beitrag gemacht mit 10 Dingen, die uns MS-Betroffenen wirklich helfen, weil es ist immer so eine Mischung, ne? Wenn es uns nicht gut geht, hör uns zu, lass uns auskotzen, aber setz dich nicht gleich wieder neben uns und sag, ja, aber hast du schon mal die und die Kapseln probiert oder warst du schon mal in der und der Therapie, aber du musst mehr raus und so. Das ist alles super nett, aber das kann alles so überfordern und ich glaube, dass das Wichtigste ist, vor allem gerade am Anfang, einfach seid da, lenkt die Leute ab, wenn sie reden wollen, redet mit ihnen, versucht aber auch nicht, die wirklich so auf den Pott zu setzen und so zu zwingen und du machst jetzt und du musst jetzt, sondern ich sage immer, jeder findet seinen Weg mit der MS, aber niemand findet ihn gleich. Der eine findet ihn nach 2 Monaten, der eine nach 6, der andere nach 2 Jahren. Und der eine findet ihn in der Schulmedizin mit der und der Klinik, der nächste findet ihn in der Homöopathie mit, also auch da, du musst deinen eigenen Weg finden. Und auch da würde ich immer jedem mitgeben, dass du auf dich selber schon auch immer noch vertrauen darfst und dass es auch immer noch dein Körper ist und du auch immer noch entscheiden darfst, auch wenn du gerade vielleicht das Gefühl hast, dass alles ein bisschen aus deinen Händen gleitet, aber ich kann dir diesen positiven Aspekt mitgeben, dass ich dir sagen kann, von Jahr zu Jahr wird es ein bisschen übersichtlicher und ein bisschen einfacher. Ganz wichtige Sache auch noch zu dem Thema, dass du ja auch da die Seiten verlinkst. Ich glaube, das ist auch ein wichtiges Thema, weil so ging es auch mir, wie ich die Diagnose bekommen habe. Das Erste, was zu mir gesagt wurde, ist, ey Lina, der Onkel von meiner Tante, dessen Schwester, deren Bruder, der ist zwar schon 76, aber der hat auch MS, willst du dich mal mit dem unterhalten? Und dann war ich halt so, ja klar, voll, ne? Also das ist, wird mir safe voll gut tun. Und ich verstehe das ja, dass das alles nett gemeint ist, aber wir sind ja auch in einer ganz anderen Generation und das darfst du nicht vergessen. Und ich glaube, jeder sollte einfach vielleicht auch so ein bisschen die Möglichkeit haben, mit wem möchte ich mich austauschen, bei wem fühle ich mich vielleicht wohl, wer schwimmt vielleicht ein bisschen mit auf meiner Länge. Und da ist es einfach ganz wichtig zu wissen, es ist auch, was dieses Aufklärungsthema betrifft, wenn ihr Hilfe sucht, bezüglich MS nicht mehr dieses typische, also klar gibt es auch noch ganz normale Selbsthilfegruppen und ich möchte die auch nicht schlecht reden, um Gottes Willen, ganz normale Selbsthilfegruppen sind ganz toll, aber ich möchte einfach nur sagen, wenn du persönlich nicht der Typ bist, um in eine Selbsthilfegruppe zu gehen, was ich zum Beispiel auch nicht bin, dann gibt es auch für dich andere Möglichkeiten.
Schön. Das möchte ich gar nicht als abschließend, es wären schon fast schöne abschließende Worte. Ich glaube aber,
ich laber dich zu.
Nein, also ich fühle mich überhaupt nicht zugelabert, aber ich habe gerade so, meinst du, dass wenn wir jetzt die Folge schließen, alles, kann man alles jemals über MS sagen in einem Podcast? I doubt it. Aber denkst du, wir haben gerade das Wichtigste abgedeckt, sodass ich meine finale Frage stellen kann? Oder sagst du, Tabea, wir haben da was ganz Entscheidendes vergessen? Mir fällt gerade was ein, so ein paar Facts könnte ich vielleicht nochmal geben. Ich fand sehr interessant, dass bei den Diagnosen 70-75% Frauen sind und nur 25-30% Männer. Das meistens im Alter von 20-40 Jahren diagnostiziert wird. Guck mal, ich hole das hier gerade alles aus meinem Kopf raus.
Ja.
Und ich habe dazu auch gelesen, dass Autoimmunerkrankungen sowieso häufiger bei Frauen diagnostiziert werden. Man weiß nicht, warum. Man sagt eventuell oder man diskutiert, dass es einfach wirklich eine Kombination ist aus Genetik, Hormone, Einflüsse, Infektionen auch, dass man da aber immer noch nicht ganz geklärt hat, was sind die Ursachen von MS. Da ist immer noch irgendwie ein großes Fragezeichen, aber du hast auch gerade schon gesagt, ey, die Hoffnung ist da, die Medizin forscht, Forschungen kommen mehr und mehr und irgendwann werden wir vielleicht mehr darüber wissen. Und ich glaube, dieses Wissen ist natürlich eine Sache, aber auch dann der Umgang, wie du ihn irgendwie hast und der Austausch, um aufzuklären und zu verstehen oder langsam zu verstehen, ja, was es ist und was alles noch kommen kann. Habe ich irgendeinen Fact gerade noch vergessen?
Nee, also ich glaube, das Einzige, was tatsächlich gerade, also eben die Facts, die du gerade gesagt hast, ne, das beschreibt es auch ganz gut. Das ist auch das, was man 1:1 in meiner Community so wieder sieht. 80% meiner Follower sind Frauen, 20% Männer. Es ist tatsächlich so, dass es sehr häufig eben, wie du es auch gesagt hast, in dem Alter diagnostiziert wird, wie es auch ich diagnostiziert bekommen habe. Es ist aber auch nicht so, dass es, also es gibt auch zum Beispiel, was auch ein wichtiger Punkt ist. Viele Leute sagen mittlerweile, sie haben das Gefühl, es werden immer mehr MS-Diagnosen. Und das prinzipiell stimmt es auch, weil es werden ja immer mehr Leute. Und wir sind mittlerweile in Deutschland, haben wir 250.000 Menschen, jeden Tag 14 Menschen, die diagnostiziert werden, denen es erstmal den Boden unter den Füßen wegreißt. Aber was dabei ganz wichtig zu beachten ist, ist, dass es gibt mittlerweile ganz andere Untersuchungs- und Diagnoseverfahren und medizinische Möglichkeiten, als es die vor 30 Jahren gab. Natürlich gab es da auch schon einen Teil, aber nicht so viel. Das heißt, mittlerweile ist es so, dass MS auch sehr, sehr häufig eine Zufallsdiagnose ist, wo zum Beispiel Leute ins MRT gehen, keine Ahnung, sie haben Rückenprobleme und auf einmal sagen sie, ey, sie haben da eine Läsion, ne? Also wir müssen jetzt mal testen auf MS. Und dann kriegen die vielleicht sogar auch schon sogar bestätigt die Diagnose, weil sogar alles schon erfüllt ist. Aber die haben von ihrer MS noch nie was mitbekommen. prinzipiell. Auch das gibt es. Aber das hat man früher nicht gesehen, weil natürlich siehst du früher nur die Fälle, wo das so krass sich körperlich geäußert hat, dass die Person im Rollstuhl saß. So. Und jetzt siehst du aber all diese Fälle und siehst, es kann, wie vorher schon gesagt, ein Überraschungsei sein, es kann alles passieren. Und ich glaube, das ist einfach das Wichtige. Und ja, in der Forschung, wie du es auch vorher schon gesagt hast, es ist, es gibt mittlerweile keinen Durchbruch, es gibt auch immer noch nichts, was, wo man wirklich sagen kann, alles klar, das ist es jetzt hier für alle und dann wird's gut. Aber es passiert was und man hat schon einiges rausgefunden. Also auch nochmal so ein paar spannende Fakten. Es gibt zum Beispiel in Ländern, wo es wärmer ist. Also wenn du jetzt, keine Ahnung, in Griechenland oder so guckst, da gibt's nicht so viele Menschen mit MS. Das gibt's überhaupt nicht. Und wenn du jetzt aber zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, ich kann es nicht ganz genau sagen, aber irgendwo, wo es dann wieder kälter ist, da wird es dann wieder die Rate extrem hoch, weil man da schon rausgefunden hat, dass MS auf jeden Fall ganz viel mit dem Vitamin D-Mangel zu tun hat. Oder nicht Mangel, mit dem Vitamin D-Spiegel. Und was auch der Grund ist, warum eigentlich fast jeder MS-Patient automatisch auch Vitamin D supplementiert. Und genau diesen Punkt hast du zum Beispiel aber auch, und das war sehr spannend, ich glaube, wie lange ist die Studie jetzt her? Ich glaube, 2 Jahre oder so hat die Charité in Berlin einen ziemlich heftigen Durchbruch gemacht und hat herausgefunden, dass nicht bei allen, aber mitunter bei MS der Auslöser der Epstein-Barr-Virus sein kann. Das ist der Herpesvirus, der pfeiferisches Drüsenfieber verursacht. Und das war für mich zum Beispiel total spannend, weil ich hatte pfeiferisches Drüsenfieber mit 14, ich bin daran fast gestorben. Und es gibt mittlerweile, es ist, wie gesagt, es ist alles noch nicht so 100 Millionen % in trockenen Tüchern und man kann noch immer nicht so ganz irgendwie rausfinden, was ist es jetzt wirklich. Aber es gibt immer mehr Indizien und umso mehr Indizien es gibt und so, umso mehr kann ja dann auch passieren, ja.
Ja, absolut. Krass. Ich gucke gerade aus dem Fenster.
Ich kann noch 2 Stunden reden.
Ja, genau, deswegen kommt meine letzte Frage. Ich gucke gerade aus dem Fenster auf
die Uhr.
Nicht auf die Uhr. Auf die Frauenkirche, glaube ich. Das sind 2 schöne Türme. Ich weiß nicht, ob es die Frauen, wir sind in München. Das ist eine hübsche Kirche mit 2 Türmen. Und ich stelle mir gerade vor, dazwischen hängt ein riesengroßer Banner, eine Leinwand. Und da steht ein Satz von dir drauf. Welcher Satz ist das?
Das ist das einzige Tattoo, was ich mir tatsächlich, also klar, natürlich auch so ein bisschen für mich stechen habe lassen, aber bewusst auch ein bisschen für andere, weil mich auch ganz oft Leute wirklich ansprechen und sagen, hey, warum hast du es da stehen? Dann ich so, ja, lese es doch mal.
Wieso wartest du, steht bei dir?
Genau, und dann sagen sie, aber wieso wartest du tätowieren? Und dann gucke ich sie mal an und sage, genau deshalb, warum wartest du? Auf was wartest du?
Ja.
Weißt du, wie ich meine? Und das fand ich wirklich eigentlich so ein passenden Punkt, weil ich weiß nicht, auf was man immer wartet. Man weiß nicht, was kommt.
Mega. Wir malen jetzt einen Banner. Wieso wartest du? Spannen ihn zwischen, ich glaube, es ist die Frauenkirche, ich habe keine Ahnung,
was glaub
das
nicht.
Ist.
Ich glaube nicht. Das Schlimme ist,
ich gucke gleich mal in Google Maps. Und an dieser Stelle sage ich aber auf jeden Fall vielen, vielen Dank für dieses sehr...
Ich möchte auch noch was von dir wissen.
Ja, eine Frage.
Darf ich jetzt auch Fragen stellen?
Eine.
Eine. Was würdest du den Leuten mitgeben?
Was würdest du
auf deinem Banner schreiben?
Auf meinen Banner,
ja, guck,
würde ich schreiben, was, wenn du in diesem Moment schon vollkommen bist?
Oh, das ist schön.
Das würde ich draufschreiben. Jetzt kriege ich gerade ein bisschen Tränen in den Augen fast und sage deswegen nochmal vielen, vielen Dank.
Ich sag danke.
Wie bereits erwähnt, ich werde dein Profil verlinken, dann die 4 Websites, die ich genannt habe, nochmal das Reel, vielleicht auch, was du gerade gesagt hast, den Content mit dem 10 Dinge, du dir auf jeden Fall nicht hören willst oder die dir helfen, so rum war es, ne?
Genau, ja.
Ja. Mich werde ich auch verlinken. Surprise, surprise.
Ich dich auch.
Und dann könnt ihr diesen Podcast liken, bewerten, abonnieren, mir Liebe schenken, Lina Liebe schenken, allen Menschen auf dieser Welt ein bisschen mehr Liebe schenken. Vielen Dank fürs Zuhören.
Bye, bye.
Ciao.
Tschüss.